In den letzten Predigten habe ich über die verschiedenen Bezeichnungen Jesu gesprochen. Einmal Jesus der Herr, Jesus als das Wort Gottes und heute Jesus der Retter. Und wir sind heute Morgen schon sehr schön in das Zentrum dieser Aussage geführt worden, indem wir eben Christus, unseren Herrn, vorgemalt bekommen als das Lamm Gottes, als den Retter, als den Erlöser. Und Rettung ist wichtig. Wir brauchen Rettung. Und ich hatte es eben schon nett gesagt, es gibt einen Rettungsplan, es gibt Rettungsdienst, Rettungsteams, Rettungsärzte, Rettungsassistenten. Alles hat etwas mit zu tun, dass dem Menschen irgendwo geholfen wird. Kennt ihr Chesley Sullenberger? Sullenberger, genannt Sully. Das ist Sully. Sully ist ein Retter. Er hat im Jahre 2009 viele Menschen gerettet. Weiß jemand, wer das ist? Er flog ein Flugzeug. Und er landete das Flugzeug, nachdem eine Düse defekt war und das Flugzeug drohte abzustürzen, auf den Hudson River. Und hat 155 Menschen das Leben gerettet. Und das Flugzeug trieb dann noch eine Weile auf dem Wasser, aber mit so viel Zeit, dass alle Passagiere rausgehen konnten auf die Tragflächen. Die hätten keine 3-4 Minuten in dem eisigen Wasser ausgehalten. Aber sie konnten auf den Tragflächen warten, bis die Rettungsboote kamen. Und nachdem alle weg sind, ist Sully nochmal zweimal rein und hat nochmal geguckt, dass keiner dort irgendwo liegen geblieben ist. Und dann ist er selbst aus dem Schiff gegangen, aus dem Flugschiff sozusagen. Es gibt ja italienische Kapitäne, die sind als Erster gegangen. Aber er ist als Letzter gegangen. Ein Retter, ein wirklicher Retter. Rettung ist etwas ganz Positives. Wir empfinden dabei Erleichterung, Freude, Glück, Dankbarkeit und Hoffnung und haben auch Erwartungen an den Retter, an die Rettung. Und das einfach betrifft die ganze Menschheit. Egal welche Religion, egal zu welcher Zeit. Wir erinnern uns an die Predigt zu Weihnachten, dass es da auch heißt, es ist der Erlöser geboren, der Retter. Euch ist er geboren. Und dieses Wort Erlöser, das war eine Erwartung. Man erwartete Rettung. Man hat auch vor 8 Jahren von Obama die Rettung erwartet und war so begeistert, dass er den Nobelpreis bekommen hat, bevor er was getan hat. Und man erwartete etwas von einem Menschen. Aber zu der Zeit, wo Jesus geboren wurde, hat Augustus, der Kaiser damals, auf seine Münzen geschrieben, Erlöser der Welt, weil er das gespürt hat, dass die Menschen den Retter suchen, den Erlöser, den Befreier. Aber die Engel bezeugen dann in Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute der Heiland, der Retter, heißt es wörtlich, geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Jesus ist der Retter. Der Name bedeutet, Gott rettet. Und Jesus ist die Rettung Gottes für die Menschen, die an ihn glauben und seinen Namen anrufen. Der Name Jesus war damals sehr gebräuchlich. Heute auch noch, besonders in katholischen Gebieten. In Spanien kommt er sehr oft vor, der Name Jesus, den die Menschen dort tragen. Aber damals gab es auch Zehntausende von Menschen, die Jesus hießen. Auch der Mann, der vor Pilatus gestellt worden ist, mit Christus hieß auch Jesus. Aber er hieß Jesus Barabbas und Jesus von Nazareth. Beide stellte Pilatus vor das Volk und sagte, wen wollt ihr haben? Und zwischen den beiden war ein Riesenunterschied. Barabbas war ein Terrorist, würden wir heute sagen, ein radikaler Freiheitskämpfer. Und Jesus, er war und ist der Retter. Pilatus war in einer schwierigen Lage. Normalerweise hätte er ein Urteil fällen können und alles wäre geregelt gewesen. Aber die politische Situation ist die gewesen, und das wussten die führenden Leute in Jerusalem auch, dass eben Pilatus in Rom in Ungnade gefallen war. Und als er das sich so ein bisschen sträubte, da sagten dann die religiösen Führer damals, dass er unbedingt Jesus verurteilen sollte und machten den Nachsatz dann dran, oder bist du des Kaisers Freund nicht mehr? Und das war politisch gesehen ausschlaggebend. Aber Jesus bedeutet in Verbindung mit dem Messias, mit Christus, mit der Person Jesu Christi, der als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist, dass er der Retter ist und er unsere Rettung ist. Jesus ist Retter und Erlöser dieser Welt. Und Erlösung ist das größte und umfassendste Thema der Bibel. In den Texten des Alten Testaments offenbart Gott immer wieder seinen Heilsplan, seinen Rettungsplan. Und besonders deutlich zeigt sich Gottes Rettung, indem er das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägypten erlöste. Und daher wird diese Thematik auch hauptsächlich durch diese beiden Begriffe dann beschrieben. Rettung und Erlösung. Im Alten Testament bezeichnet sich Gott selbst durchweg als Retter und Erlöser seines Volkes. Und in den Propheten werden dann Aussagen gemacht, welche die zukünftige geistliche Errettung des Volkes voraussagten. So zum Beispiel auch in Jesaja Kapitel 49, Vers 6. Dort spricht Gott, ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist das Heil bis an den Enden der Erde. Und hier steht wieder für das Begriff Heil Rettung. Paulus zitiert diese Verheißung in seiner Predigt in Antiochia in Apostelgeschichte 13 und bezieht sie eindeutig auf Jesus, den Messias Israels, der nicht nur den Auftrag hat, die Stämme Israels nun geistlich gesehen zusammenzuführen, sondern auch allen Heiden Rettung anzubieten. In diesem neuen Bund, den Gott durch Jesus mit seinem gesamten Volk geschlossen hat, bildet Vergebung der Sünden den Kern der Verheißung. Schon in dem Namen Jesus liegt der tiefe Sinn seines Dienstes verborgen. So heißt es in Matthäus 1,21, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Rettung und Vergebung der Sünden, das gehört zusammen. Sünde ist nicht nur ein einzelnes Fehlverhalten, sondern Sünde ist eigentlich eine Zielverfehlung. Dass ich das Ziel, was Gott für mich geplant hat, nicht erreiche. Und wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass Gott uns einfach auch hilft, dass wir das Ziel erreichen. Dass wir einfach auch den Retter und seine Tätigkeit, seine Befreiung, seine Erlösung in unserem Leben auch erfahren. Und ich möchte uns einige Verse vorlesen. Es sind ein paar mehr, aber das ist wichtig, dass wir sie alle hören, wo einfach dann eine Beschreibung stattfindet, wie Jesus ein Retter wurde, weil er einer Person sich erklärt hat und ihr gezeigt hat, was es eigentlich heißt, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen und von ihm beschenkt zu werden, von ihm Rettung zu erhalten. Da heißt es in Johannes 4, sein Weg führte ihn durch Sychar, einer samaritischen Ortschaft, in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Ein Grund, wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Und es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritische Frau ab zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir doch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnet die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst zu ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging an den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit. Ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob es wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute auf dem Ort auf den Weg zu Jesus. Später sagten dann diese Leute zu der Frau in Vers 42, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, was du uns erzählt hast, was du uns gesagt hast. Denn wir haben selber gehört und erkannt, Dieser ist wirklich der Weltretter, der Weltheiland, der Retter dieser Welt. Wenn Menschen Jesus erkennen, an ihn glauben, werden sie errettet. Aber vielleicht etwas zuerst zum historischen Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Samaria wurde eigentlich von den frommen Juden gemieden. Es war zwar der kürzeste Weg in Israel von Norden nach Süden, aber die Juden gingen hier nicht. Sie gingen über die Berge, um einfach bei diesem Volk nicht vorbeigehen zu müssen. Warum war das so? Etwa 720 vor Christus waren die Israeliten des Nordreichs von den Assyrern verschleppt worden. Und im Gegenzug siedelten die Assyrer fremde Menschen in diesem eroberten Gebiet an. Das war ihre Taktik, die dann später von den Babyloniern und Römern anders verfolgt worden sind. Aber dadurch kamen fremde Leute in das Gebiet dann Israels. Die Folge: eine Mischbevölkerung mit einer ausgeprägten Mischreligion. Man erkannte nur die 5 Bücher Mose und betete auf dem Berg Garazim bei Sichem den heutigen Nablus Gott an. Bis heute gibt es eine kleine Gemeinde von Samaritern in dieser Gegend. Das Hauptaugenmerk dieser Geschichte möchte ich aber auf Jesus in seiner Eigenschaft als Retter legen. Dazu 3 Aspekte. Jesus überwindet Grenzen. Der Retter überwindet Grenzen. Jesus kommt der Frau entgegen und Jesus deckt Wahrheit auf. Es geht darum einmal, dass der Retter in diese Welt gekommen ist, um einfach den Menschen in die Gemeinschaft zu Gott zu führen. Und deswegen hat er sich offenbart im Alten Testament, in der Person Jesu Christi und im Neuen Testament. Und Jesus überwindet Grenzen. Damals war es nicht üblich, einfach eine Frau anzusprechen, so wie wir das heute können. Das war eigentlich nach Knigge nicht erlaubt. Ja, das war nicht opportun. Man wurde vielleicht im Familienkreis mal vorgestellt, aber so öffentlich eine Frau ansprechen war nicht drin. Deswegen die Verwunderung der Jünger, die nichts sagten, aber die sich doch wunderten. Ihr gesellschaftlicher Wert war gering. Der Rabbi, zum Beispiel Judah ben Elia, lobte Gott, weil er ihn nicht als Heiden, nicht als Ungebildeten und nicht als Frau erschaffen habe. Aber da brannte etwas in Jesus, der schon da deutlich machte: Mann und Frau sind vor Gott gleich und keiner ist minderwertig. Und damit hat er Grenzen, kulturelle Grenzen überschritten, um dem Menschen zu begegnen. Es spielt keine Rolle, wer sie ist. Er sucht das Gespräch. Und was jetzt kommt, könnte eigentlich aus einem Handbuch oder auch in einem Handbuch für Evangelisation stehen. Nicht als Trick oder Manipulation, sondern als echte Annahme einer Person. Er bittet sie um einen Schluck Wasser. Er macht sich klein. Er ehrt sie, indem er sie bittet. Er macht sie nicht klein, sondern groß. Das ist aber nicht das Einzige. Er war ein Jude und sie eine Samariterin. Und das ist noch gewichtiger. Das führt sie auch an. Sie bemängelt es nicht, dass er sie als Frau anspricht. Aber sie sagt: Wie ist es möglich, dass du mich als Jude ansprichst? Das kommt aus diesem uralten Zwist zwischen den Samaritern und den Juden. Die Juden haben den Tempel in Garizim zerstört. Juden pilgerten, die auf dem Weg nach Jerusalem waren und durch Samaria pilgerten, wurden von den Samaritern überfallen. Und ein jüdisches Sprichwort sagt: Wer das Brot der Samariter isst, ist wie einer, der Hundefleisch isst. Aber da brennt etwas in dem Retter, nämlich seine Liebe zu uns. Da brennt etwas in Jesus, das dem Menschen begegnen möchte. Und das solche kulturellen und geschichtlichen Hinderungsgründe beiseite schiebt. Die alten Geschichten, die zählen nicht mehr. Kein Mensch ist mehr ausgeschlossen. Es gibt keine Menschen zweiter Klasse. Die dritte Grenze, er der Sohn Gottes, sie eine stadtbekannte Sünderin. Hol deinen Mann, sagt er zu ihr. 5 Männer hat sie gehabt und den sie jetzt hat, der ist nicht ihr Mann. 3 Ehen hat man damals toleriert. Aber 5 waren dann doch zu viel und dann noch ein außereheliches Verhältnis. Das muss auf dem Tisch. Jesus hat das angesprochen. Offensichtlich ist es nötig, dass das Alte angesprochen wird, bevor das Neue beginnen kann. So ist das mit Jesus. Was immer trennt, er muss darüber hinweg. Das ist die Aufgabe des Retters. Und deswegen dürfen wir auch mit dem, was eigentlich unser Herz belastet, was wir falsch gemacht haben, wo wir das Ziel unseres Lebens nicht erreicht haben, wo wir gesündigt haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben, wir dürfen zu Jesus kommen. Und er vergibt uns. Und das gehört zu dieser Rettung. Sein Blut wäscht uns rein von jeglicher Sünde, sagt sein Wort an mehreren Stellen, auch heute Morgen haben wir es schon gehört. Und Rettet sein und Erlösung und gerettet werden hat mit der Vergebung der Sünden und der Gemeinschaft des Menschen mit Gott einfach zu tun. Der Retter, er geht weite Wege zu uns Menschen. Jesus kommt der Frau entgegen. Jesus stillt den Lebensdurst. Er begegnet ihr. Denn er führt mit ihr ein sogenanntes Wassergespräch. Jakobswasser, was im Brunnen liegt, oder Lebenswasser. Nicht das korsische Eau de Vie, das ist ein Schnaps, oder das Eau Sauvage, das ist ein Parfüm. Um diese Wasser geht es nicht. Es geht um das lebendige Wasser, das richtige Wasser. Und in diesen Versen, die wir gelesen haben, kommt das Wort Wasser 23 Mal vor. Sie versteht ihn miss. Bietet Jesus eine bessere Tradition an als den Jakobsbrunnen, ist ihre Argumentation. Oder sie versteht ihn auch miss mit dem Wasser. Sie denkt an eine bessere Lebensqualität. Fließendes Wasser in Sychar. Gut, nicht kalt und warm, aber zumindest fließend. Und man muss nicht jedes Mal dann zu dem Brunnen gehen. Sie ging ja mittags in der höchsten Hitze, weil sie keinem begegnen wollte. Und das tat sie regelmäßig. Sie wollte keine Sticheleien haben. Und Jesus bietet ihr lebendiges Wasser an. Durch sein Wort, durch seinen Zuspruch, durch seine Rettung. Jesus deckt die Wahrheit auf. Jesus bietet dir etwas für den richtigen Durst, der von einer Sehnsucht geprägt ist. 6 Männer konnten anscheinend ihren Durst nicht stillen. Wie viel Enttäuschung, wie viel Bitterkeit, wie viel unerfüllte Sehnsucht nach Liebe, welch ein Schmerz. Die Begegnung mit Jesus macht das nicht ungeschehen. Aber der Schmerz wird herausgespült und geheilt. Das ist das, was das lebendige Wasser schafft. Das ist das, was der Retter schafft. Weil er nicht nur Schuld vergibt, sondern uns auch reinigt und uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott führt. Lebendiges Wasser, wo ich nicht mehr Durst habe, hat mit dem ewigen Leben zu tun, hat mit dem zu tun, dass Jesus mich erfüllt und mir einfach auch den Status der Gemeinschaft mit Gott wiedergibt, den ich verloren habe. Wir Menschen sind alle vor Gott verloren. Wir dürfen aber uns dem Retter anvertrauen und Gott wieder erneut die Ehre geben, ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und das darf ich auch, wenn ich schon jahrelang Christ bin. Ich darf auch heute nochmal neu anfangen, sagen, ja Herr, das ist mir heute nochmal wichtig geworden. Du bist mein Retter. Du gibst mir lebendiges Wasser. Du erfüllst mein Leben. Du siehst meine Sehnsüchte, mein Verlangen. Du siehst vielleicht auch meinen Neid. Und du kannst meinem Leben Sinnerfüllung geben, weil du die Rettung bist. Theo Lehmann hat mal Weihnachten als Blaulichtaktion Gottes bezeichnet. Fand ich sehr realitätsbezogen. Gott hat das Blaulicht angeschaltet, indem er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, als Retter, um uns zu retten, um uns in die Gemeinschaft mit ihm wieder zurückzuführen. Und dafür dürfen wir ihm dankbar sein. Und in der Zeit jetzt, wo wir auf Ostern zugehen, in der Passionszeit, dürfen wir uns immer das wieder ganz neu bewusst vor Augen stellen. Er ist mein Retter. Er gibt mir lebendiges Wasser. Er gibt mir Sinnerfüllung, das ewige Leben. Und ich darf einfach wissen, ich habe Gemeinschaft mit ihm und dem Vater. Und darin möge unser Herr uns segnen. Amen.